Ja, das Gebet des Wächters, so heißt das Thema heute. Wachen, das wäre das Verb dazu zum Wächter, das ist das, was der Wächter tut. Er wacht, er ist wach, er schläft nicht. Und wir wollen das in Bezug aufs Gebet heute mal anwenden, oder naja, eigentlich anwenden nicht, das könnte man dann zu Hause machen und hier im Gebetshaus, aber uns mit hineinnehmen lassen in diesen Gedanken, der in der Bibel ziemlich oft vorkommt. Wachendes Gebet, das Gebet des Wächters. Die Funktion eines geistlichen Wächters gehört ja zum Selbstverständnis vieler Gebetsbewegungen. Also wenn man so Gebetsbewegungen anschaut, überall auf der Welt, dieser Gedanke des Wächterseins, der kommt immer wieder vor. In unterschiedlichen Varianten und wie man das dann praktisch umsetzt und wie man das versteht. Aber viele, viele Beter auf der ganzen Welt verstehen sich als Wächter. Also es gibt direkt Bewegungen, die so heißen. Es gibt den Wächterruf in Deutschland, Wächtergebet. Es gibt Watchmen for the Nations, eine Gebetsbewegung, eine weltweite, die von dem Ägypter David Damien geleitet wird. Also Wächter für die Nationen heißt das. Weltweit beten Christen für Israel mit dem Bewusstsein, dass ich mit diesem Gebet für Israel Jesaja 62, Verse 6 bis 7 erfüllen. Und dort heißt es, auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt, sagt Gott. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Für viele Gebetshäuser weltweit ist das einer der Leittexte, der das Selbstverständnis der Gebetshäuser so ein Stück weit bestimmt. Ja? Also ein Wächter zu sein, auf der Mauer, auf dem Turm, wie auch immer, zu beten für Jerusalem, zu beten auch für die ganze Welt. Also in diesem Sinne Gebetshäuser auch als Wachtürme, muss man sagen, ja, wo die Wächter oben stehen und beten und wo sich solche Texte hier erfüllen. Tag und Nacht im Gebet, so wie es hier heißt, ja, den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen, wenn sie ihre Wächterfunktion einnehmen, die Beter. Wächter, wie sie auch in der Bibel vorkommen, haben ja zunächst mal eine ganz praktische physische Bestimmung, nämlich, dass sie einfach aufpassen. Das sind die Bodyguards, die Wachleute, die es in jedem Reich, in jeder Nation gab. Und wir haben in der Bibel jede Menge Berichte davon, wie die Wächter unterwegs waren, was sie getan haben. Erstmal in einer rein, normalen physischen, gesellschaftlichen Sicht, nicht jetzt geistlich übertragen. Einfach, dass wir mal so ein Feeling für diesen Begriff Wächter kriegen. Die Wächter, die haben Alarm geschlagen, wenn Gefahr droht, also wenn Feinde kommen, wenn irgendwas im Anmarsch ist, was man nicht will, dann wird Alarm geschlagen. Wächter haben ein Signal gegeben, wenn der König kommt. Also stellt euch die Wächter vor, wie sie auf der Mauer stehen und auf dem Turm und man sieht, wie von Weitem der König kommt. Natürlich muss dann alles vorbereitet werden, da muss alles in Bewegung gesetzt werden. Und es ist gut, dass es die Wächter gibt, die das sehen, dass der König im Anmarsch ist. Zum Beispiel Jesaja 52, Vers 8, das ist so ein prophetischer Text, wo es heißt, horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Also das ist jetzt so im übertragenen prophetischen Sinne, wie der Wächter sieht, dass der Herr nach Zion zurückkehrt. Und natürlich macht der Wächter dort ein Signal, er jubelt, er erhebt seine Stimme, damit das ganze Volk informiert ist. Das ist ein Dienst des Wächters, das Volk zu informieren, dass der König kommt. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Wächter beobachten die Zeit und können Auskunft darüber geben, wie weit die Nacht schon fortgeschritten ist und wann der Morgen kommt. Zum Beispiel Jesaja 21, da ist dieser Gedanke mit drin. Also das Wächter, ich meine, man muss sich vorstellen, die Leute sind ja auch nicht mit Smartphone und Uhren, was es auch früher mal gab, rumgelaufen, sondern man musste sich am Stand der Sonne orientieren und es brauchte Leute, die das im Blick behalten haben, die nachts unterwegs waren und natürlich wussten, wenn der Morgen anbricht und dann sicherlich auch ein Signal gegeben haben. Dann die Wächter, die geben Informationen, wer sich der Stadt nähert. In 2. Samuel 18 zum Beispiel, da ist berichtet, wie David am Tor unten sitzt. Hier flackert es ein bisschen, mal sehen. Und der Wächter ist oben auf dem Tor und er schaut in die Ferne und sieht, wie jemand kommt und dann kommt noch jemand und der Wächter versucht zu erkennen, wer das ist. Er versucht es am Gang irgendwie einzuschätzen und gibt die ganze Zeit David Informationen, wer es ist und wer dort wahrscheinlich kommt. Und David schlussfolgert dann daraus, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Botschaft ist, je nachdem, wer kommt. Und der Wächter ist der, der es im Blick behält und der ankündigt, was da passiert. Wir haben hier in Annaberg auch früher Nachtwächter gehabt, Türmer. Also wir haben ja hier auf dem Turm der St. Annenkirche die einzige Türmerfamilie in ganz Europa, die dort bis heute wohnen. Ja? Also dass eine Familie auf so einem Turm noch wohnt, das gibt es in Europa nur noch hier in Annaberg. Und die Türmer und die Wächter, die früher dort auf dem Turm waren, die mussten zum Beispiel auch Alarm geben, wenn Feuer zu sehen war. Also wenn es brennt, weil dann die Gefahr eines Stadtbrandes besteht. Und da mussten die Glocken geläutet werden, dass die ganze Stadt weiß, es ist Gefahr im Verzug. Und dann mussten alle reagieren, wenn die Wächter gut aufgepasst haben. In der Bibel gibt es Torhüter, Wächter kann man auch sagen, vor dem Eingang der Stiftshütte oder vor dem Eingang des Tempels. Da gab es sehr viele, die dafür abgestellt waren, einen Wachdienst am Eingang vom Heiligtum sozusagen aufrechtzuerhalten. Und das ist wäre nochmal spannend, das genauer anzuschauen, was war denn ihre Funktion. Das wird gar nicht so genau beschrieben in der Bibel, aber man hat den Eindruck, zum einen natürlich, dass sie aufpassen, dass kein Unbefugter ins Heiligtum hineinkommt und die ganzen Geräte anfasst und wegschleppt oder so. Und zum anderen natürlich auch, zumindest entsteht der Eindruck, wenn man das liest, dass die Wächter auch dafür da waren, zu beobachten, wenn Gott was tut im Heiligtum. Also mitzubekommen, was sich vor dem Heiligtum abspielt, wer dort kommt. Und zum anderen natürlich, um mitzubekommen, was sich im Heiligtum abspielt, wenn Gott irgendwas tut, wenn Gott sich bewegt, wenn Gott irgendwas, also in irgendeiner Weise dort erscheint. Gott selbst wird als Wächter bezeichnet in der Bibel, als Wächter der Menschen. Hiob 7, Vers 20. Dann er wird auch als derjenige bezeichnet, der gleichzeitig der Wächter einer ganzen Nation ist, aber auch zugleich der Wächter einzelner Menschen, also der über den Einzelnen wacht. Auch Hiob 34 steht das. Propheten werden als Wächter verstanden, als Wächter, die Gott eingesetzt hat, die ihre Augen und ihre Ohren offen halten, um mitzubekommen, wenn Gott was sagt, wenn im Geistlichen irgendwas geschieht, damit sie es dem Volk weitersagen können. Also zum Beispiel Hesekiel 3, Vers 17. Ich werfe einfach so Bibelstellen in den Raum, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt und vielleicht auch das eine oder andere euch notieren könnt, wenn ihr wollt. Hesekiel 3, Vers 17, da heißt es, Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Also der Prophet als Wächter, der mitbekommt, was Gott sagt und das Volk warnt. Das, was ein Wächter halt tut. Ja, also später in Hesekiel 33 zum Beispiel, da wird dann auch beschrieben, dass das eine Funktion ist, wo es tatsächlich auch um Leben und Tod gehen kann. Also wenn der Wächter was kommen sieht und er warnt nicht, dann ist er schuld, wenn Leute draufgehen dabei. Also die Wächterfunktion ist eine verantwortungsvolle Funktion, wo Gott Menschen einsetzt, die tatsächlich auch Botschaften weitergeben, die über Leben und Tod entscheiden können. So zumindest bei den Propheten. Wir sehen also, einerseits gibt es unterschiedliche Wächterfunktionen unter uns Menschen, also verschiedene Aspekte, wozu ein Wächter da ist. Zum Beispiel, nur um es nochmal in den Raum zu werfen, Wächter waren auch dazu da, die Türen zu öffnen und die Türen zu schließen bei Städten. Also bei Nehemia wird das zum Beispiel beschrieben, wie das Volk versäumt hat, den Sabbat zu halten, immer wieder. Und wie Nehemia sagt, die Händler sollen nicht in die Stadt kommen am Sabbat, um dort ihr ganzes Zeug zu verkaufen. Und er lässt die Türen schließen und er stellt Wächter auf, die dort am Sabbat die Tore bewachen, damit die Händler nicht in die Stadt kommen und der Sabbat gebrochen wird. Ja, also Wächter sind dazu da, über die Tore zu wachen, wer hineinkommt und wer hinausgeht. Also einerseits verschiedene Wächterfunktionen unter uns Menschen, andererseits ist Gott der Wächter über alle Menschen. Also da haben wir gerade schon gehört, Gott selbst wird als Wächter beschrieben, der in einer Wächterfunktion über uns wacht. Das Wort Wachen und hüten und Acht geben und so. Das ist ja ein Wort, was mit verschiedenen Bildern auch in der Bibel beschrieben wird. Also auch zum Beispiel der Gedanke des Hütens. Da kommt dann der Hirte zur Geltung. Der ist ja auch ein Wächter über die Herde. Ein Wächter über die ganzen Schafe. Wenn wir dann noch sehen, also das sind verschiedene Bilder, die einfach ein und dieselbe Sache beschreiben, nämlich wie Gott wacht und auch wie er Menschen einsetzt, die dazu berufen sind, zu wachen über etwas. Etwas zu hüten, auf etwas Acht zu geben, in eine bestimmte Richtung zu schauen, um nichts zu verpassen von dem, was da geschieht. Dieser Gedanke, dass Gott ein Wächter ist, dass wir ein Wächter sind, das hebt sich nicht auf gegenseitig. Es ist beides wahr. Also wir kennen zum Beispiel diesen Text, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Psalm 127, Vers 1. Da heißt es erst, wenn der Herr nicht das Haus baut, bauen umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Also der Herr ist derjenige, der bewacht und trotzdem gibt es Wächter. Der Wächter wacht sonst umsonst, wenn der Herr nicht da ist, aber er wird irgendwie gebraucht. Und gleichzeitig hängt alles vom Herrn ab, dass der Wächter, also dass wir als Menschen wirklich einen guten Dienst leisten können. Sehr schnell merken wir in der Bibel, dass die Tätigkeit des Wachens, dieser Wächterdienst, eine geistliche Funktion bekommt. Also wir haben das vorhin schon gehört, bei den Propheten, wenn es darum geht, wirklich für Gott ein Wächter zu sein, Wächter für Jerusalem zu sein, da heißt es ja, dass ihr den Herrn sozusagen bestürmt, dass ihr seinen Namen anruft. Das heißt, hier kommt schon die erste Verknüpfung zwischen Wächterdienst und Gebet. Und immer wieder merken wir das dann in der Bibel, wie sich der Fokus verschiebt vom normalen Wächter einer Stadt hin zu einem geistlichen Dienst, der damit gemeint ist. Und da war ich, als ich das so in der Bibel rauf und runter gelesen habe und die ganzen Texte mir angeschaut habe, war ich ein bisschen überrascht, als ich mich damit beschäftigt habe, denn ich habe gemerkt, dass der Fokus, was dieser Wächter tut und was dieses geistliche Wächteramt eigentlich ausmacht, nochmal ein bisschen anders war, als ich das immer verstanden habe. Als ich das so, ohne mir darüber Gedanken zu machen, mir immer so gedacht habe. Ich kannte diese ganzen Texte, seid wachsam, hütet euch, wachet und betet. Also wo auch so eine gewisse Brisanz rüberkommt, wo man merkt, ja, man muss aufpassen vor dem, was passieren könnte und vor dem, was passieren wird. Das hatte ich immer so im Ohr und habe mit dem zufolge natürlich auch vorgestellt, ein Wächter, ein geistlicher Wächter, der muss Acht geben vor dem Unheil, was kommt und vor dem Bösen, was geschehen kann. Ich habe unbewusst immer gedacht, dass es dabei vorrangig darum geht, sich vor Sünde, Teufel und geistlichen Angriffen zu hüten. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber ich habe gemerkt, als ich die ganzen Texte gelesen habe, dass der Fokus der Bibel in sehr großem Umfang eigentlich ein anderer ist. Dass das ein Nebenaspekt zu sein scheint, also ist es nicht unwichtig und ja, es ist wahr. Aber wenn man die Bibel rauf und runter liest und dieser Gedanke des Wachens und des Achtgebens und des Hütens, wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass der Schwerpunkt ein anderer ist. Meine Vorstellung war, Wächterdienst, da geht es vor allem darum, zu wachen über dem Feind oder zu wachen über uns selbst, was mit uns selbst geschieht. Das war mein Horizont. Ich weiß nicht, geht es euch auch so im Wesentlichen? Dem einen oder anderen vielleicht schon. Und wie gesagt, dieser Gedanke kommt vor in der Bibel. Aber mir ist dann beim Lesen bewusst geworden, dass es nochmal eine andere Dimension gibt, die viel, viel häufiger vorkommt. Es gibt biblische Texte, die sprechen zum Beispiel davon, dass wir über Gott wachen sollen. Das ist ja schon mal ein interessanter Gedanke, dass wir Wächter sind über Gott. Da muss man jetzt erstmal kurz sortieren im Kopf, was bedeutet es, ein Wächter zu sein? Also ein Wächter zu sein bedeutet ja nicht, dass ich höher stehe als der, über den ich wache, sondern wenn es jemand wert ist, bewacht zu werden, ist das meistens derjenige, der viel mehr Macht, viel mehr Ansehen, viel mehr Bedeutung hat. Also von daher ist es kein schräger Gedanke, dass wir Wächter sind über Gott, dass wir ihn hüten, dass wir Acht geben auf ihn. Ich will euch einfach so ein paar einzelne Verse mal kurz nennen. Sprüche 8, Vers 34 bis 36. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Ja, genau. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Oder Sprüche 27, Vers 18, wer den Feigenbaum hütet, wird seine Frucht essen und wer über seinen Herrn wacht, wird geehrt werden. Also hier kommt dieser Gedanke zweimal vor, dass wir an den Türen Gottes Tag für Tag wachen, dass wir Acht geben auf ihn, dass wir über dem wachen, was er tut und was er sagt. Oder hier in dem zweiten Vers, wer über seinen Herrn wacht, wird geehrt werden. Das heißt, wer die ganze Zeit ihn nicht aus den Augen verliert, sondern auf ihn schaut, und da merken wir, da knüpfen wir so ein Stück weit an das Thema von vorletzter Woche, kontemplatives Gebet, schauendes Gebet, da merken wir, da klingt das ganze Thema sich ein. Und von da führen wir es jetzt weiter. Das war für mich erstmal überhaupt eine spannende Entdeckung, ein überraschendes sprachliches Bild, dass wir Wächter sind über Gott, dass wir über ihn wachen, dass wir auf ihn Acht geben. Dann natürlich, und das merken wir dann im Neuen Testament, da geht dieser Gedanke weiter, nämlich, dass wir vielfach aufgefordert sind, wachsam zu sein. Und das ist aber spannend. Jesus redet ja in seinen Endzeitreden, da, also Matthäus 24, 25 und so, da geht es ja immer wieder darum, dass er wiederkommen wird auf die Erde und wir sollen wachsam sein. Und meine erste Assoziation, mein erster Gedanke war immer, wachsam sein wegen allem Unheil, was geschehen wird am Ende der Zeit. Aber wenn wir die Texte anschauen, wo Jesus davon redet, dass wir wachen sollen, da merken wir, der Fokus ist nicht auf dem Unheil, sondern der Fokus ist auf dem König, der kommt. Matthäus 24, Vers 42, da heißt es, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Kommt Jesus wieder. Mit dem Dieb ist hier nicht der Feind gemeint, ist nicht Satan gemeint, sondern mit dem Dieb ist Jesus gemeint. Das ist schon mal spannend. Also merkt schon, Gleichnisse sind Gleichnisse und Bilder, wo bestimmte Aspekte wichtig sind und der Rest nicht. Also Jesus ist nicht wie ein Dieb, weil er stiehlt und weil er irgendwas zerstört, sondern weil er kommt, wenn man es nicht ahnt. Das ist der Punkt. Und Jesus sagt hier, ich werde kommen in einem Moment, wo man es menschlich nicht ahnt, wo man es nicht erwartet, deswegen wacht, also seid wie Wächter. Seid bei der Sache und seid bereit, wenn ich komme. Jesus wählt hier ein Alltagsbeispiel, um die Notwendigkeit eines wachsamen Lebens darzustellen, das völlig auf das Kommen Jesu ausgerichtet ist. Also eine Blickrichtung, eine Herzenshaltung, eine Lebenseinstellung, die völlig darauf ausgerichtet ist, mitzubekommen, wenn der Herr kommt. Wahrzunehmen und zu beobachten, wenn Jesus erscheint. Die Wachsamkeit gilt an dieser Stelle völlig Jesus. Dann ein anderer Vergleich. Der Jesus, der haut ja gleich eins nach dem anderen dann raus in diesen Kapiteln, Matthäus 24 und 25. Immer wieder dieselbe Botschaft mit verschiedenen Bildern. Hier geht es um den Bräutigam, der kommt und 10 Jungfrauen, die darauf warten, dass er kommt, damit sie ihn mit ihren Öllampen, mit ihren Fackeln begleiten können, hin zu seiner Braut. Und da heißt es, ich lese nur so ein paar Ausschnitte davon, als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Die Geschichte war die, von den 10 Jungfrauen hatten 5 genug Öl für ihre Lampen, also waren wahrscheinlich eher Fackeln, wo so in Öl getränkte Tücher drum gewickelt waren und die mussten immer wieder erneuert werden, weil das immer nur eine ganz kurze Zeit brennt. Und 5 von denen hatten nicht genug Öl. Und dann haben die anderen gebeten, habt ihr Öl für uns? Und die haben gesagt, wenn wir euch geben, dann haben wir auch nichts mehr und dann ist alles dunkel. Dann kann niemand dem Bräutigam den Weg leuchten. Deswegen geht doch hin und kauft euch was. Und als sie dann weg waren, inzwischen kam der Bräutigam und inzwischen begann die Hochzeit und die Tür waren zu und 5 Leute standen draußen und kamen nicht mehr rein. Und die 5, die genug Öl hatten, die kamen rein. Das Wachen hier bezieht sich hier nicht darauf, dass die Jungfrauen nicht hätten, auf keinen Fall hätten einschlafen dürfen. Ja, also das ist ja das Spannende, alle 10 haben geschlafen. Auch die, die am Ende genug Öl hatten und zur Stelle waren. Eingeschlafen sind sie trotzdem alle. Das scheint hier also nicht der Punkt zu sein, Also, dass Jesus sagt, schlaft nie, reißt euch zusammen und seid immer wach, sondern sie sollten vorbereitet sein und vorbereitet auf den Bräutigam warten. Sie sollten alles beisammen haben, was nötig ist, um den Bräutigam zu empfangen. Sie sollten bereit sein. Und selbst wenn sie einschlafen, bereit sein, sofort aufzuwachen, aufzustehen, loszugehen und ihm den Weg zu leuchten. Diejenigen, die bereit waren, die haben genauso geschlafen wie die anderen, aber als der Ruf ertönte, waren sie auf den Bräutigam eingestellt. Und darum geht's. Mit dem Herzen eingestellt zu sein darauf, dass Jesus kommt. Dass er erscheint. Das Kommen des Bräutigams hat sie hier nicht überrascht, sondern sie haben ihn fest erwartet, selbst im Schlaf. Und das ist auch schon mal ein bisschen entlastend vielleicht für uns. Also was bedeutet es, auf Jesus ausgerichtet zu sein, auf Jesus zu warten? Wir werden manchmal einschlafen, wir werden manchmal auch Phasen und Momente haben, wo wir nicht so aktiviert sind, wie wir es gerne hätten. Und wo wir müde sind, wo wir schwach sind. Und Zeiten der Müdigkeit und der Schwäche sind an sich nicht das Problem, sondern die Frage ist, was passiert, wenn er ruft? Was passiert, wenn das Signal kommt und wenn wir merken, Jesus kommt? Was passiert, wenn er hier hineinredet in unser Leben? Sind wir dann wieder wach? Sind wir dann wieder zur Stelle? Und sind wir dann ausgerüstet mit seinem Öl? Das wäre nochmal ein Thema für sich. Wird oft so gedeutet, dass es um den Heiligen Geist geht, mit dem wir erfüllt werden. Auf jeden Fall, in Stärke und Schwachheit, in Schlaf und Wachheit waren sie dennoch stets aktiviert, weil sie auf ihn geschaut haben, weil sie auf ihn eingestellt waren. Das ist dieses Wachen, was Jesus hier predigt, auch im Hinblick auf die Zukunft, auch im Hinblick auf die letzte Zeit dieser Weltgeschichte, dieses Wachsein, und es bedeutet, auf ihn ausgerichtet zu sein, bereit zu sein, wenn er ruft, mitzubekommen, wenn er erscheint. Nicht dann erst losrennen müssen und sonst was besorgen und sonst was alles zu tun haben, sondern in der Erwartungshaltung leben, dass der König jeden Moment kommen könnte. Und das natürlich in dem Sinne, dass er wirklich real wiederkommen wird, wieder auf diese Erde kommen wird, aber zum anderen natürlich auch jeder Moment unseres alltäglichen Lebens, wo er in irgendeiner Weise erscheint, wo er durch seinen Geist kommt, wo er handelt, wo er redet, in diesen Momenten wach sein, ihn erwarten, damit rechnen, dass er redet, damit rechnen, dass er kommt, damit rechnen, dass er was tut, damit rechnen, dass er sein Reich baut. Das ist Wachsein, das ist Wachen über den Herrn. Das bedeutet, dass ein Wächter, auch ein Gebetswächter zu sein, dass ich schaue, wo ist der König, was tut er gerade und wann will er die Stadt betreten. Es gäbe noch andere Beispiele, die lasse ich jetzt weg, zum Beispiel dieses Bild vom Herrn, der seine Knechte zurücklässt und die dann auch wieder warten und wachen, dass der Herr kommt und dass sie als Diener bereit sind und ihn empfangen können und vieles, vieles andere mehr. Wir werden gleich am Ende sehen von der ganzen Sache hier heute Abend, dass das Wachen über den Herrn im Grunde zuallererst und vorrangig ein Acht geben auf ihn ist. Auf ihn zu schauen. Das scheint mir, wenn ich so die Texte lese, der Kern geistlichen Wächterdienstes und Wächtergebetes zu sein. Wenn wir als Wächter auf der Mauer stehen, wenn wir als Wächter beten, neben allen anderen Nuancen und Aspekten scheint sich es auf diesen Punkt zu verdichten. Und ich werde euch jetzt noch durch etliche Texte mit hindurchnehmen, wo wir merken, irgendwie läuft es am Ende immer darauf hinaus. Zuvor nähern wir uns aber nochmal diesem Thema Wachen und Beten an. Also was hat Wachen, Wachsein, Wächtersein mit Gebet zu tun? Wie sieht wachendes Beten aus? Wie sieht betendes Wachen aus? Wie sieht Wächtergebet aus? Wie sieht das Gebet eines Wächters aus? Was ist der Link zwischen Wachen, also Wächtersein und Betersein? Und diesen unmittelbaren Zusammenhang, der wird zunächst mal von Jesus selbst hergestellt. Vielleicht erinnert ihr euch an eine der eindrucksvollsten Situationen im Leben Jesu, als er im Garten Gethsemane war, kurz vor seiner Festnahme, und er hat gebetet, hat sich immer wieder zurückgezogen und hat gerungen im Gebet, weil er wusste, was jetzt kommen wird. weil er wusste, dass seine Festnahme und seine Hinrichtung dann, also die Hinrichtung am nächsten Tag dann stattfinden wird. Und in dieser Situation fordert er seine Jünger nachts auf, Folgendes zu tun. Matthäus 26, ab Vers 36. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Also ich überspringe immer mal ein paar Abschnitte. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen. Und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Hier taucht es direkt auf: wacht und betet. Dieses Wachtsein, wie Jesus das hier sagt, hat zunächst mal, so rein äußerlich betrachtet, natürlich den Sinn, dass sie nicht schlafen sollen. Also das heißt ja hier, ihre Augen waren beschwert. Das ist auch ein schöner Ausdruck. Die Augen waren beschwert, sie haben sie nicht offen halten können. Sie waren absolut müde und sind immer und immer wieder eingeschlafen. Und Jesus sagt: Bleibt doch mal wach und betet. Könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir beten? Also das ist ja schon eine Zumutung. Mitten in der Nacht sagt Jesus: Könnt ihr nicht mal eine Stunde wach bleiben und beten? Hört es euch an. Ja. Also das ist hier Jesus seine eigene Rede. Aber wir merken, es gibt, also zunächst mal, was man hier merkt in dieser Situation, es gibt Zeiten, wo tatsächlich angesagt ist, nicht zu schlafen, sondern wach zu sein und zu beten. Also Jesus redet hier, als würde man es doch erwarten können, dass in so einer Situation mal auf Schlaf verzichtet wird. Es gibt Situationen, wo es wichtiger ist, wach zu sein und zu beten, als zu schlafen. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis an dieser Stelle. Und diese Situationen, wo sowas angesagt ist, sind meistens Situationen der Versuchung. Und genau das fand hier statt. Und jetzt ist es interessant. Es geht hier nicht darum, dass die Jünger Fürbitte leisten sollten für Jesus, damit die Festnahme verhindert wird oder damit die Hinrichtung von Jesus, die Kreuzigung verhindert wird oder irgend sowas. Darum ging es gar nicht, sondern man muss sogar sagen, Petrus hat es ja praktisch versucht, die Festnahme zu verhindern und hat dem einen Soldaten das Ohr abgehauen, dem Knecht von einem. Und Jesus hat ihn dafür zurechtgewiesen, weil es ging überhaupt nicht darum, dass sich an der äußeren Situation was ändern soll. Das ist schon mal spannend. Wir beten ja meistens, oder ich unterstelle es einfach mal, ich bete meistens, wenn es äußerlich ein Problem gibt, von dem ich mir wünsche, dass es sich ändert. Dann bin ich aktiviert. Also wenn irgendwas im Argen liegt, wo ich merke, hier muss jetzt was geschehen, dann bin ich aktiviert, dann bleibe ich wach und bete. Aber darum ging es gar nicht. Darum ging es Jesus nicht, dass sich hier an der äußeren Situation was ändert, sondern, was sagt er? Das nächtliche Gebet sollte sie darauf vorbereiten, dass sie innerlich versucht werden. Dass sie in Versuchung geraten werden. Er sagt: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also, was ist damit gemeint? Äußerlich wäre hier, glaube ich, nicht viel zu drehen gewesen an der Situation. Sondern die nächtlichen Gebete sollen sie innerlich vorbereiten auf das, was kommt. Weil echte Versuchungen meistens mit unserem Inneren zu tun haben und nicht unbedingt mit dem Äußeren. Das, was äußerlich in Krisen und, also was uns in Krisen und Herausforderungen begegnet, äußerlich, das kann uns in Versuchung bringen oder auch nicht. Je nachdem, wie stabil unser Inneres ist und wie gut wir vorbereitet sind auf die Situation. Das kann man nochmal festhalten. Ich glaube, dass das wichtig ist. Die Dinge, die äußerlich geschehen, sind meistens noch nicht unbedingt die Versuchung an sich, sondern die Dinge geschehen, die Krisen kommen und sie können uns in Versuchung führen oder nicht. Und da ist die Frage, wie sehr sind wir im Gebet und im Wachen vorbereitet gewesen für das, was kommt? Macht es uns platt und zerstört es uns innerlich und bringt es uns in große innere Not? Oder können wir da durchgehen mit einer gewissen Stabilität, dass am Ende wir auch durch solche Krisen durchgehen und am Ende Gott sogar noch einen Sieg gibt. Neben dem Wachbleiben, also dass man nicht schläft, geht es hier also auch um ein Wachen über unser eigenes Herz. Das ist was hier deutlich wird. Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Es ging um das Wachen über das eigene Herz. Gebet hat zuallererst eine Wächterfunktion über unser eigenes Herz. Das ist auch, also die meisten Dinge, die kommen immer von innen nach außen. Wenn es innerlich gut ist, wenn es innerlich stabil ist, dann werden wir äußerlich in der Lage sein, die richtigen Dinge zu tun. Wenn wir innerlich von Gott her Weisung empfangen und von Gott gestärkt werden, dann können wir äußerlich ganz andere Sachen abhalten. Aber auch beim Wachen über unser eigenes Herz merken wir, dass das nie losgelöst von Jesus selbst geschehen kann. Es geht hier ja nicht, wenn Jesus sagt, wacht über euch, damit ihr nicht in Versuchung fallt, geht es ja nicht hier um eine egozentrierte Selbsttherapie, die man macht. Kümmert euch mal um euch. Schaut mal ein bisschen mehr auf euch und lasst mal mich jetzt hier in Ruhe und alles, was hier geschieht, sondern versenkt euch mal in euer eigenes Inneres, sondern das Wachen über das eigene Herz ist immer verbunden letztendlich mit einem Wachen und Warten in der Gegenwart Jesu. Also auch ein Warten auf Jesus. In Lukas 21, Vers 34, da heißt es zum Beispiel, auch im Hinblick auf Versuchungen und auf Krisen, die kommen und die uns ereilen, da heißt es, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also hier geht es auch wieder um das Kommen von Jesus. Und hier heißt es, bestimmte Dinge sind wie ein Fallstrick, also wie eine Falle. Ich weiß nicht, ob ihr als Kind sowas mal gemacht habt, irgendwie ein Seil gespannt, wo andere Leute drüber stolpern sollten. Stellt euch vor, irgendwie im Wald zwischen Zweigen und Blättern ist ein Fallstrick gespannt. Und das, was hier steht, ist, also zunächst mal hüten und wachen, sollen wir darüber, dass, wie es heißt, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Also merken wir, es geht letztendlich um unser Inneres, um unser Herz. Wodurch werden unsere Herzen beschwert? Durch Maßlosigkeit, durch Rauschzustände, durch Sorgen, also Lebenssorgen. Das sind riesige Begriffe. Also da kann man alles reinpacken. Und diese Dinge, die deuten darauf hin, dass man letztendlich ja mit sich selbst beschäftigt ist, dass man auf sich selbst geworfen ist, dass man in sich selbst gefangen ist, in Sorgen, in Maßlosigkeit, in Rausch und so weiter. Und für diejenigen, die sich um sich selbst drehen und die in sich selbst gefangen sind, in all diesen Dingen, wird es, wenn Jesus kommt und wenn Jesus erscheint und wenn Jesus redet, wird es sein wie ein Fallstrick. Das bringt uns zu Fall. Das ist auch interessant. Also der Fallstrick ist hier Jesus. Nämlich, weil wir durch all diese Dinge, durch diese Lebenssorgen und durch all diese Dinge verpasst haben, über ihn zu wachen. Weil die Herausforderungen und unsere Schwachheit, unsere Schwächen und unsere Krisen uns dafür den Sinn verblendet haben, dass wir auf ihn warten, dass wir über ihn wachen. Und wenn er dann kommt, wird es uns zu Fall bringen, weil wir letztendlich nicht vorbereitet sind, dass er erscheint, dass er kommt. Über das eigene Herz zu wachen und wachend zu beten, bedeutet hier letztlich auf Jesus und sein Kommen zu schauen und sich nicht zu verlieren und sich nicht gefangen nehmen zu lassen von äußeren Herausforderungen, von Umständen, von Dingen, die unser Herz gefangen nehmen, die unser Herz beschweren. Nämlich wachsam sein. Und wachsam sein bedeutet, auf ihn zu schauen. Also wie, stellt euch vor, ihr geht durch den Wald. Und ja, das ist immer so verrückt, dass solche Beispiele in der Bibel stehen, die eigentlich negativ sind, aber dann werden die auf Jesus gedeutet. Aber das Bild, was hier ist, ist ja, man geht irgendwo lang und man erwartet schon, irgendwo kommt ein Fallstrick. Also irgendwo hat jemand so ein Ding gespannt. Und man muss aufpassen, dass man es nicht verpasst. Ja, und das ist ein Bild, was für Jesus verwendet wird, dass wir also durch die Welt gehen und immer wieder schauen, wo kommt Jesus? Wann kommt Jesus? Wo redet Jesus? Wie tut er es? Und dass man es nicht aus den Augen verliert, denn sobald man den Blick weglenkt von ihm, kann es passieren, wir fallen voll drüber. Dass wir nicht in seine Arme laufen, sondern über ihn stolpern. Und da merken wir, dieser unterschiedliche Fokus, das Wachen, ist ein Wachen über Jesus letztendlich. Und nicht ein Wachen über uns und unsere Sorgen und über die Dinge, die uns gefangen nehmen. Ähnliches gilt hier beim wachenden Gebet, also beim Wächtergebet, wenn wir zum Beispiel für andere und auch für die Gemeinde beten. Wenn wir wachend beten. Über die Gemeinde zu wachen ist ja auch ein Aspekt, der in der Bibel immer wieder vorkommt. Also wo Leute eingesetzt sind als Wächter über die Gemeinde Jesu. Und dieses Wachen wird oft verglichen mit einem Hüten der Herde, habe ich vorhin schon gesagt. Und wir lesen das hier zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Da heißt es, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also, erstmal habt Acht, ne, über euer eigenes Herz, auf euch selbst, über die eigenen Entwicklungen, aber dann über die Gemeinde. Wacht über die Gemeinde, weil es kommen Angriffe durch grausame Wölfe, wird es hier verglichen, und die Kennzeichen sind falsche Lehre, also sie werden verkehrte Dinge reden, und dass sie die Menschen an sich selbst binden, denn es heißt, die Jünger werden sie abziehen hinter sich her. Das sind Gefahren für die Gemeinde. Falsche Lehre und dass Leute kommen, die Menschen an sich selbst binden. Was ist das Gegenstück dazu? Was wäre demzufolge die Aufgabe eines Wächters, der über die Gemeinde wacht? Naja, zum Ersten, dass er die Wahrheit verkündigt, dass er nicht verkehrte Dinge redet, sondern dass er richtige und gute Dinge redet. Das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat. Lehrt sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Also im Grunde alles zu lernen, was Jesus gesagt hat und nicht die Leute an sich selbst binden, sondern die Menschen an Jesus binden. Denn macht zu Jüngern Jesu alle Völker. Das bedeutet, die Funktion eines Wächters über der Gemeinde ist letztendlich eine Funktion, wo man hinführt zu Jesus. Wo man dafür sorgt, dass Menschen nicht Menschen nachlaufen, sondern dass Menschen Jesus nachlaufen. Wo man dafür sorgt, dass Menschen nicht Menschenlehre und Menschenweisheit hören, sondern dass Menschen Jesus seine Lehre und Jesus seine Weisheit hören. Das wäre die Aufgabe eines Wächters. Also der Fokus wäre wieder, wie entgeht man sozusagen den Wölfen hin zu Jesus? Also indem man als Wächter immer wieder die Gemeinde Jesu auf Jesus einmordet. Denn es ist die Gemeinde Jesu, er ist das Haupt. Von ihm her kommt alles. Das ist das, was ein Wächter hier zu tun hat. Der Schlüssel und der Fokus dieses Wächterdienstes muss also immer wieder Jesus sein, seine Worte und dass er selbst als Hirte von den Leuten gesehen wird und wahrgenommen wird und in Erscheinung tritt und man nicht irgendwelchen Menschen nachläuft. Ein Wächter der Gemeinde wacht also in erster Linie darüber, dass die Hingabe und die Gedanken und die Lehre nicht von Jesus weggerichtet wird. Wächter sein über die Gemeinde ist ein absolut Jesus-zentrierter Dienst, wo man schaut, dass nichts und niemand auf der Welt, kein Wolf, kein Irrlehrer kommt, der den Fokus von Jesus weglenkt und der den Fokus hinlenkt zu Menschen zum Beispiel. Das wirkt sich natürlich auch darin aus, wie man als Wächter betet. Also wenn wir als Wächter beten, auch hier zum Beispiel im Gebetshaus oder bei uns zu Hause oder wo auch immer in unseren Gemeinden, wenn wir beten für die Gemeinde Jesu, dann muss es auch darum gehen, dass wir auf Jesus schauen. Wir haben hier Epheser 6, Vers 18, da heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also wachen hier in dem Sinne, dass wir Schutz bieten durch Fürbitte, dass wir anhaltend beten für alle Heiligen. Man wacht über die Gemeinde vor allem durch Fürbitte. Also das ist das, was hier erstmal steht. Ein Wächterdienst besteht nicht nur darin, dass ich den Leuten mal richtig die Meinung sage und sage, ihr lehrt falsch, ihr macht's falsch, ihr seid falsch, sondern der Wächterdienst ist allem voran ein betender Dienst, dass wir wachen, in allem anhalten und flehen für die Heiligen. Auch, dass ich natürlich manchmal den Leuten dass man den Leuten manchmal auch übers Maul fährt, so wie Luther sagt, ja, und auch lehrmäßig manches zurechtrückt, das hat seinen Platz. Aber die Frage ist, ob ich schon gelernt habe, als Wächter meine Funktion vor Gott einzunehmen und wirklich ein betender Wächter zu sein. Denn diese Aufforderung hier ist interessanterweise universal an die gesamte Christenheit. Da geht es nicht nur um die Pastoren und um die Leiter und um die Hirten, sondern wacht hierzu, also er sagt hier an alle, ne, wacht hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Da, wo also Fürbitte für die Gemeinde geschieht, wird die Wächterfunktion ausgeübt. Man könnte also so ein Gebetshaus hier, wo wir also viel beten, auch für die Gemeinde Jesu, könnte man als Wachturm sehen, dieses große Haus, wo die Wächter sich sammeln, um diese Funktion auszuüben. Nämlich also anhalten zu flehen für alle Heiligen, mit allem Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist zu wachen, das heißt als Wächter seinen Stand einzunehmen. Und welchen Charakter hat dieses Gebet eines Wächters? Wie sieht Wächtergebet aus von der ganzen Herzenshaltung, von der Blickrichtung her? Wir haben Kolosser 4, Vers 2 bis 3, ein bemerkenswerter Vers. Da heißt es, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns. Wächterdienst durch Gebet. Hier kommt ja auch wieder rüber, ne, wachen und beten, das hängt zusammen. Haltet fest am Gebet, wacht darin, also seid Wächter im Gebet. Und wie soll dieser Wächterdienst charakterisiert sein? Er soll mit Danksagung geschehen. Und das ist auch was mich überrascht hat und auch verblüfft hat. Das ist faszinierend, denn viele stellen sich so einen Gebetswächter, so einen Fürbitter. Es gibt ja richtige Fürbitter, also wirklich Kämpfer in der Fürbitte. Und manch einer, der stellt sich so einen Gebetswächter vielleicht als mürrischen, verbissenen Kerl vor, der unter der Last der Gemeinde und unter der Last dieser Welt leidet und die ganze Zeit hofft, dass es irgendwie gut ausgeht. Also habt ihr euch schon mal richtige Fürbitter so vorgestellt, mit schmerzverzerrtem Gesicht, die die Last der ganzen Welt tragen und vor Gott bringen? Und wirklich, wir haben nächste Woche das Thema Kämpfen, also wirklich kämpferisch vor Gott sind und mitleiden, und das ist ja auch was in der Bibel vorkommt, ne? Also mitleiden, auch um Jesu Willen. Aber jetzt kommt es hier, ganz anders wird es hier beschrieben, wacht, also seid Wächter mit Danksagung. Also wacht darin mit Danksagung. Der Dienst des Gebetes, also der Wächterdienst, der Dienst des Wächtergebetes, soll in Danksagung geschehen. Ja, jetzt kann ich ja nur Dank sagen, wenn ich auch was Gutes wahrnehme zum Danksagen. Das heißt, der Dienst eines Wächters geschieht mit einer Blickrichtung hin zu dem, was der Herr tut und nicht nur darauf, was der Feind tut. Ich kann ja nicht Dank sagen für das, was an Unheil geschieht und was alles kaputt geht und wo der Feind was zerstört, sondern wenn ich in Danksagung wachen soll im Gebet, dann bedeutet das, dass ich den Blick nicht von Jesus weglenke, sondern dass ich wahrnehme, was er tut und was er vorhat und was seine Pläne sind und was er machen will und was er schon alles getan hat und dass ich mit dankbarem Herzen wache über dem, was ist. Das ist schon, also vielleicht geht es euch anders, für mich ist es faszinierend. Letztlich zu wachen im Gebet mit einem Blick auf die Taten Gottes und nicht vorrangig auf die Taten der Finsternis. Mit dankbarem Herzen. Das war für mich nicht immer so klar. Also ich habe den Dienst der Fürbitte und auch diesen Aspekt des Wächterdienstes früher mehr damit verbunden, dass man die Probleme und die Nöte und die Sorgen und das Unheil wahrnimmt und das vor Gott bewegt. Meine Vorstellung von einem Gebetswächter war immer eher die, dass derjenige besonders scharf wahrnimmt, was Satan gerade tut und wo eine Gefährdungssituation vorliegt. Und das ist ja auch nicht falsch, wie ich schon gesagt habe, aber es scheint nicht der hauptsächliche Fokus zu sein bei diesen Wächtertexten, die wir in der Bibel finden. Und ich will das nochmal in einem sehr bekannten Bibeltext deutlich machen, den ich immer so verstanden habe, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und das ist 1. Petrus 5, Vers 8. Das ist ein scharfer Text. Seid nüchtern, wacht. Also man merkt schon, absolut sparsam in Worten. Einfach nur das Wichtigste wird einem hingeknallt. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn es einen Text gibt, der uns alarmiert, uns vor dem Teufel in Acht zu nehmen, dann dieser, würde ich sagen. Ja, also seid nüchtern und wacht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist schon höchste Alarmstufe. Jetzt muss man sich zunächst mal bewusst machen, dass dieser Vergleich mit dem Löwen ja auch einfach, also der knüpft an den Vergleich mit den Schafen und mit dem Hirten an. Denn im selben Kapitel wird Jesus als der Erzhirte bezeichnet, als der oberste Hirte. Das heißt, er ist der Hirte, was sind wir dann? Die Schafe. Und dann kommt am Ende, gegen Ende dieses Kapitels diese Ansage, Satan ist der Löwe. Also das ist erstmal so dieses Szenario, was entworfen wird. Jesus der Hirte, wir die Schafe. Und dann kommt der Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann, wen er von dieser Herde rauben kann. Jetzt die spannende Frage. Wie nimmt sich ein Schaf in Acht vor einem Löwen? Wie ist ein Schaf wachsam, um nicht Opfer eines Löwen zu werden? Auf eine Weise sicherlich nicht, nämlich indem das Schaf auf die Suche nach dem Löwen geht und schaut, wo er sich überall versteckt hält. Das wäre so ziemlich das Gefährlichste, was so ein Schaf tun könnte. Indem das Schaf die ganze Zeit dem Löwen hinterher spioniert und schaut, hinter welchem Busch er wieder hockt. Das wäre das Gegenteil davon, sich vor dem Löwen in Acht zu nehmen und wachsam zu sein. Damit steigere ich ja nur das Risiko, von ihm geschnappt zu werden, von ihm erlegt zu werden. Sich auf den Löwen zu konzentrieren, sich mit ihm zu beschäftigen und jedes seiner Verstecke ausfindig zu machen, ist das Gegenteil davon, wachsam zu sein. Wenn man dieses Bild mal so einfach auf sich wirken lässt. Für solche Schafe gilt dann das Wort, wer sich selbst in Gefahr begibt, der kommt darin um. Ja, das ist übrigens was aus den Apokryphen ist, ne? Dieser Text so ähnlich. Aber der vernünftigste Weg, sich vor einem Löwen zu schützen, ist ja vielmehr der, sich in der Nähe des Hirten zu befinden und zum Hirten zu rennen. Wenn es heißt, seid wachsam, denn der Teufel kommt wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was ist da die Aufforderung letztendlich, wenn dieses Bild dahinter steht und Jesus kurz zuvor als oberster Hirte bezeichnet wird? Na, rennt zum Hirten und bleibt bei ihm und sucht seine Nähe und schaut auf ihn, denn in der Nähe des Hirten sind die Überlebenschancen am größten, definitiv. Dann wird der Hirte nämlich dafür sorgen, dass der Löwe nicht an das Schaf rankommt. Wachsam zu sein bedeutet, den Hirten zu suchen und ihn nicht aus den Augen zu lassen. Etwas anderes würde mir nicht einleuchten, wenn ich diesen Text hier lese. Diejenigen, welche die ganze Zeit damit beschäftigt sind, das Wirken des Feindes überall in der Gemeinde und in der Gesellschaft zu erforschen und zu analysieren und mitzukriegen, hinter welchem Busch er hockt, die laufen aus meiner Sicht Gefahr, die ersten Opfer zu werden. Das ist vielleicht im ersten Moment, denkt man, das ist nur eine Nuance, aber letztendlich hat das was mit unserer Grundblickrichtung zu tun, worauf wir schauen, wohin wir uns begeben, was wir versuchen zu erkennen und wahrzunehmen und womit wir vertraut werden wollen. Womit wollen wir vertraut werden? Mit den Strategien des Löwen oder mit den Strategien des Hirten? Wollen wir wissen, wo der Löwe gerade steckt oder wollen wir wissen, wo der Hirte ist? Ich kann nicht gleichzeitig dem einen hinterherrennen oder dem anderen. Welches Schaf würde so etwas tun? Paulus sagt an einer Stelle, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das heißt, indem wir die ganze Zeit darauf bedacht sind, das Gute zu suchen, wird das Böse überwunden. Indem wir die ganze Zeit darauf bedacht sind, den Hirten zu suchen, auf den Hirten zu schauen, wird der Löwe nicht an uns rankommen, sondern er wird überwunden. Der Böse und das Böse und überhaupt die Finsternis wird überwunden durch das Gute. Und der Löwe wird nur überwunden durch den Hirten, durch den König. letztendlich. Deswegen ist die Frage, worauf schauen wir und wie verstehen wir unser Wächteramt? Worauf schauen wir in unseren Gebeten und wem gilt unsere Aufmerksamkeit, unsere Achtsamkeit, unsere Wachsamkeit? Für wen sind wir die Wächter, kann man fragen. Wessen Wächter sind wir? Auf wen geben wir Acht? Indem wir die ganze Zeit darauf bedacht sind, den Hirten zu suchen, wird der Feind nicht an uns rankommen. So verstehe ich auch viele andere Texte, die wir im Neuen Testament finden. Wenn wir andere Schafe jetzt vor dem Löwen schützen wollen, was wäre dann unsere Botschaft? Also wir versuchen es mal zu übertragen. Wenn unser Job ist, auch, also Jesus setzt ja auch erst der oberste Hirte, aber setzt ja auch andere Hirten ein, also andere Wächter. Was ist denn ihre Aufgabe, was ist die Botschaft, die man anderen Schafen predigt, wenn man schon weiß, dass der Löwe im Gebüsch hockt und dass er gerade sucht, wen er als nächstes verschlingen kann? Dann werden wir doch als Wächter nicht unsere Zeit damit verbringen, die Schafherde mitzunehmen und zu den Büschen zu führen, wo er sich versteckt hält, um zu zeigen, da war er schon und letztens war er da und ich vermute, jetzt sitzt er gerade hier, guckt mal. Welches Schaf würde das tun? Welcher Hirte würde das tun? Sondern wir würden alles daran setzen, die Schafe hin zum Hirten zu führen, ihnen zu zeigen, wo der Hirte ist, ihnen zu zeigen, wie man ihn erkennt, wie ihn beizubringen, wie seine Stimme klingt, wie man in seiner Gegenwart leben und wie man in seiner Gegenwart bleiben kann, wie die Nahrung aussieht, die er gibt, und was es bedeutet, Teil seiner Herde zu sein. Das wäre die Botschaft eines wachsamen Hirten, der darum weiß, dass der Feind im Gebüsch sitzt. Das wäre die Blickrichtung, die man auch anderen mitgeben würde, sie hinzuführen zum Hirten und sie vertraut zu machen mit der Gegenwart des Hirten. Denn nur dort kommt der Löwe nicht hin. Wenn unser Reden und unser Predigen und unser eigenes Leben nicht in überwältigendem Maße viel mehr davon geprägt ist, dass wir auf den Hirten achten und dass wir auf ihn schauen und dass wir ihn predigen, wie er ist und was er will und wie man ihn erkennt und wie man an ihm bleibt. Und wenn wir stattdessen viel mehr Wert darauf legen, zu schauen, wo der Feind ist, was er tut, wie seine Strategie ist, hinter welchem Felsen und hinter welchem Busch er hockt, dann würde ich denken, dass wir der Menschheit keinen Dienst leisten, sondern an manchen Stellen das Risiko noch vermehren. Die Aufgabe von uns Unterhirten, sage ich mal, von uns Wächtern ist es, über den Herrn zu wachen und anderen beizubringen, wie man über den Herrn wacht. Und wie man in seiner Nähe bleibt, wie man in seiner Nähe lebt und wie man ihn erkennt, wo auch immer er ruft und wo auch immer er erscheint. Ich habe mich früher viel auch mit der Seite der Finsternis auseinandergesetzt und habe mich mit Dingen beschäftigt, um auch so, ich sag mal, darum zu wissen und es zu kennen und habe mich mit Sekten und mit Irrlehren und Okkultismus und Satanismus und Gewalt und was weiß ich was auseinandergesetzt, um das zu verstehen, um das auch zu ergründen und so ein Stück weit einfach informiert zu sein und Bescheid zu wissen. Ich wollte die Gegenseite kennenlernen und verstehen, wie ich meine Wächterfunktion als Christ wahrnehmen kann in dem Ganzen. Und ich denke, das ist ein Gedanke, den manch einer auch nachvollziehen kann. Aber eines habe ich bei diesen Dingen nie erlebt, also wenn ich wieder was gelesen habe und wieder was gehört habe, eines habe ich nie erlebt, nämlich, dass ich Gott dadurch besser kennengelernt habe und mit seiner Nähe vertrauter geworden bin. Es hat sich danach oft, wenn ich mich wieder damit beschäftigt habe und wieder irgendwas versucht habe zu ergründen und zu analysieren, es hat sich oft danach angefühlt, als wäre ich ausgesaugt. Also da geht Kraft verloren, da geht Freude verloren, da geht Leben, das Leben wird einem da so ein Stück weit genommen, so das Innere. Und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass ich dadurch jemals fähiger geworden wäre, im Alltag Jesus besser wiederzuerkennen und seinen Willen zu tun. Ich wüsste nicht, welche Dinge, die ich damals so, womit ich mich beschäftigt habe und was ich versucht habe zu verstehen, was mir dabei geholfen hätte, auf Jesus zu schauen, an ihm zu sein, dran zu sein und ihn besser zu erkennen, sondern das ist immer nur passiert, wenn ich Jesus persönlich begegnet bin. Wenn ich auf ihn geschaut habe, wenn ich Momente hatte, wo ich gemerkt habe, dass er in mein Leben hineinredet, dass er mir Ausrichtung gibt, dass er was erneuert in meinem Inneren, das waren die Momente, wo ich das Gefühl hatte oder wo ich ja, ganz praktisch auch erlebt habe, auch im Rückblick, dass ich stabil geworden bin, dass ich krisenfester geworden bin, dass ich in seine Nähe gekommen bin, dass ich auch gelernt habe, in seiner Nähe mehr zu bleiben. Das waren die Momente, das andere nicht. Also das ist zumindest meine Beobachtung so über die Jahre. Ist es nicht auffällig, wie wenig die Bibel über Satan und über Dämonen lehrt, im Vergleich dazu, was sie über Gott lehrt und sein Wesen und über seine Pläne und wie er ist? Also es kommt einiges vor in der Bibel, aber gerade so viel, dass man das grundsätzliche Weltbild versteht, ja, wen es gibt, wer wozu da ist und wie die Machtverhältnisse sind. Also das ist klar. Da ist die Bibel auch sehr klar. Aber ansonsten, also man würde in der Theologie sagen, es gibt keine biblische Satanologie oder Dämonologie, also die Lehre darüber, dass da irgendwie ausführlich gelehrt werden würde, sondern es gibt auch die Berichte, wo zum Beispiel besessene Menschen erwähnt werden, da ist der Fokus auf ihre Befreiung und teilweise wird viel mehr darüber berichtet, was danach mit ihnen passiert ist, als was vorher mit ihnen war. Also wir merken immer wieder, es kommt nicht allzu viel vor in der Bibel. Allein dieser Umstand von den Mengenverhältnissen her ist ja schon interessant. Also wo ich merke, anscheinend hat Gott gute Gründe, die Akzente so zu setzen und nicht anders. Und die Bibel zu füllen mit den Inhalten, die wir nun mal haben. Und das ist in überwältigendem Maße viel mehr das, wie Gott ist und was er vorhat, als wie der Feind ist und das, was er vorhat. Ich denke, das ist was wir erstmal grundsätzlich verstehen müssen, denn wenn wir Beter sind und wenn wir wachende Beter sind, dann ist es wichtig, dass wir uns auch in unserer Blickrichtung und bei den Themen, die uns bewegen, einreihen in den biblischen Glauben, in das, was wir in der Bibel finden und auch, was wir bei Jesus finden, wie Jesus predigt, wie er lehrt, wie er betet. Er betet auch, führe mich nicht in Versuchung, aber er betet noch viel mehr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und die Dinge, die Gott tut und die, wie er ist und wie sein Reich aussieht. Und er verwendet viele, viele Gleichnisse, um zu beschreiben, wie das Reich Gottes ist und nicht das Reich der Finsternis. Also das einfach so von den Mengenverhältnissen, vom Schwerpunkt her, finde ich das eine wichtige Beobachtung. Es ist auch nicht die Aufforderung in der Bibel enthalten, dass wir die Seite der Finsternis erforschen und analysieren sollen, um besser gewappnet zu sein, sondern dieses Wachen und dieses Achtsamsein und dieses Hüten und Achtgeben scheint mir bei den ganzen Texten oder bei den allermeisten Texten viel mehr am Ende darauf hinauszulaufen, dass man wacht über den Dingen Gottes, dass man Acht gibt auf ihn, wo er kommt, wo er erscheint und wo er redet. Wenn ich wachsam sein will vor dem Feind, indem ich seine Strategien und seine Irrlehren studiere, dann macht es aus meiner Sicht schon deshalb keinen Sinn, weil er ja immer wieder in neuem Gewand erscheint. Also, er kommt mal als Schlange, er kommt mal als Engel des Lichts, er kommt mal so. Wenn ich jetzt ihn jetzt ausführlich als Schlange studiert habe, nur mal um das so als Bild auch zu verwenden, dann kommt er beim nächsten Mal als Engel des Lichts und ich stehe wieder dumm da. Und da wäre ich ja die ganze Zeit damit beschäftigt, ihn zu erforschen und ihn zu ergründen, und bin trotzdem nicht gewappnet für die Art und Weise, wie er beim nächsten Mal wiederkommt und hinter welchem Busch er sich beim nächsten Mal versteckt hält. Und die zerstörerischsten Dinge auf dieser Welt, die spielen sich ja eh weniger im Äußeren ab, also in irgendwelchen Institutionen und Sekten und sonst was, sondern in unserem Inneren. Genau da, wo auch die bedeutendsten Dinge geschehen, die von Gott getan werden, ja, die Gott hervorbringt auf dieser Welt. Es ist ja auch interessant, der Moment, wo Jesus wirklich ganz handfest von Satan versucht wurde, wo direkt steht, er wurde versucht von Satan in der Wüste. Worin bestand die Versuchung? Der Kampf, der tobte letztendlich im Inneren von Jesus. Das sind die bedeutendsten Kämpfe in unserem Leben. Nicht das, was äußerlich an Krisen ist und was schief läuft, sondern das, was es innerlich mit uns macht. Und das, was auch der Feind versucht, an Saat zu sehen in unserem Inneren und gleichzeitig natürlich die Dinge, die Gott aufrichten will und bauen will in unserem Inneren. Es gab bei der Versuchung Jesu in der Wüste keinen Moment offener Konfrontation, dass jemand versucht hätte, ihn umzubringen, zu steinigen, ihn zu töten. Oder war auch nicht, dass jemand dazwischen geschrien hat, wenn Jesus gepredigt hat oder irgend sowas, sondern der Moment der Versuchung war einfach nur ein Gespräch mit Satan. Es war einfach nur Gedankengut, was er versucht hat, in ihn hineinzusehen. Und das war eine der größten Versuchungen. Und ich glaube, in unserem Leben ist es nicht anders. Es macht nicht so viel Sinn, Fälschungen zu studieren, um sie vom Echten unterscheiden zu können, weil Fälschungen immer wieder neu gefälscht sind, immer wieder anders. Und es gibt ja sowieso nur Fälschungen von was Echten, was es gibt. Also warum gibt es keine gefälschten 70-Euro-Scheine? Weil es keine echten gibt. Macht keinen Sinn. Man fälscht immer nur das, was es in echt gibt. Und wie gelingt es jetzt, eine Fälschung vom Echten zu unterscheiden? Dadurch, dass Fälschungen immer wieder neu, immer wieder besser, immer wieder modifiziert sind, wie komme ich denn dann hinterher, sozusagen die Fälschungen zu studieren, damit ich sie vom Echten unterscheiden kann? Letztendlich gibt es nur einen Weg. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn mir jemand die Aufgabe geben würde, jemand stellt 20 ähnlich aussehende Menschen in einer Reihe vor mich hin und meine Aufgabe wäre, die Unterschiede zwischen ihnen zu erkennen. Na, da wäre ich ja beschäftigt eine ganze Weile, um die zu analysieren und zu gucken, was sind die Merkmale, was sind die Unterschiede zwischen ihnen. Da bin ich ja ewig beschäftigt. Wenn jetzt aber jemand 20 ähnlich aussehende Frauen vor mir hinstellt und ich soll meine Frau wiedererkennen in der Reihe, wo ist das Problem? Also, das geht ruckzuck. Da kann es natürlich sein, wenn jemand ihr besonders ähnlich sieht, dass ich kurz stutzig werde. Aber ein genauerer Blick und wenn ich sie reden höre und ihre Stimme höre, weiß ich, wer sie ist. Dann kann ich sie unterscheiden von den vielen anderen, die dort stehen. Und wenn mir jetzt jemand die Aufgabe geben würde, mich auf so eine Prüfung vorzubereiten, na, was würde ich dann machen? Würde ich dann hunderte von Bildern anderer Frauen studieren, um sie im Zweifelsfall unterscheiden zu können? Nein, sondern es reicht, dass ich Zeit mit meiner Frau verbringe. Und je mehr ich das tue und umso besser ich sie kenne, umso vertrauter ich mit ihrer Stimme und mit ihrem Aussehen bin, umso leichter wird es sein, im Falle des Falles sie sofort zu erkennen. Und rauszufinden, was das Echte ist und was die Fälschung ist. Ich glaube, die Angst vor Verführung, die kann an sich schon eine Verführung sein, wenn sie uns nämlich dazu treibt, die Irrlehren und feindlichen Attacken mehr zu studieren als das Gesicht Jesu, als das Aussehen Jesu. Ich sage es nochmal, ich glaube, die Angst vor Verführung kann in sich schon eine Verführung sein, wenn sie uns dazu treibt, mehr die Irrlehren und Angriffe des Feindes zu studieren als Jesus selbst und sein Aussehen und seine Stimme und das, was er sagt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 bis 22, und damit komme ich gleich zum Ende, steht ein bekannter Vers: Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also wie heißt es hier? Heißt es hier etwa, prüft aber alles, das Schlechte findet heraus? Oder prüft aber alles, das Böse überseht nicht? Das ist eine natürliche Konsequenz davon, dass ich das Gute erkenne. Ja? Das werde ich gleich noch klar machen. Aber der Text heißt erstmal, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das ist nicht nur eine Nuance, wie man das jetzt liest und worauf man seinen Blick richtet, sondern das ist eine ganz andere Art, auf die Dinge zu schauen, glaube ich. Wenn wir einfach nur diesen Vers mal nehmen und schauen, von welcher Seite her kommt man jetzt hier ran. Wir prüfen alles, das ist erstmal der Auftrag. Prüft alles. Dass man dabei auf gute und auf böse Sachen stoßen wird, ist klar. Deswegen prüft man ja. Damit sage ich ja nicht, dass man sich alles schönreden soll oder gut und böse nicht mehr unterscheiden soll. Aber die Frage ist, warum soll ich prüfen? Warum will ich prüfen? Was treibt mich dazu, die Dinge zu prüfen? Das hat mit unserer Haltung zu tun, das hat mit dem zu tun, was uns eigentlich interessiert und was wir erwarten und worauf unser Blick gerichtet ist. Prüfen wir, um das Gute zu finden oder um das Böse zu finden? Es scheint mir wirklich ein Unterschied zu sein in der ganzen Art und Weise, wie man lebt, wie man betet, wie man denkt. Je nachdem, was suche ich? Prüfe ich, um das Gute zu finden oder um das Böse zu finden? prüfe ich, um das Gute zu erkennen und mich daran festzuhalten, wie es hier steht? Oder prüfe ich, um das Böse zu erkennen und zu enttarnen und vergesse dabei möglicherweise, mich am Guten festzuhalten, weil ich so damit beschäftigt bin, die ganze Zeit das Böse zu enttarnen und zu entlarven? Je nach der Beantwortung dieser Frage wird es meinem Leben und auch meinem geistlichen Leben eine unterschiedliche Richtung geben. Wie ich unterwegs bin, wie ich bete, wie ich meinen Wächterdienst ausführe, davon bin ich überzeugt. Verbringe ich Zeit damit, den Hirten zu suchen und ihn festzuhalten, um aus seiner Nähe nicht zu weichen? Oder verbringe ich Zeit damit, die Verstecke des Löwen aufzuspüren? Wie lautet denn der Auftrag im Text? Alles von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wenn ich mich fernhalte von aller Art des Bösen, bedeutet das praktisch, dass ich es im Detail eigentlich nicht erforschen kann. Das kann ich nur, wenn ich nah rangehe, wenn ich mich nicht fernhalte. Das heißt, der Auftrag beim Prüfen und beim Wachen und beim Hüten und beim Achtgeben ist, das Gute zu suchen, das festzuhalten, in die Nähe des Hirten zu gehen und vom Bösen sich fernzuhalten. Auf Distanz zu gehen und nicht unser Leben damit zu verschwenden, das Böse zu erforschen und zu analysieren und ein Kenner des Bösen zu werden. Wo ist der Auftrag dazu in der Bibel, sowas zu tun? Vielleicht übersehe ich wichtige Texte, dann helft mir und sagt mir es. Aber ich, wenn ich so diese Texte lese, ich finde diesen Auftrag nicht, sich mit dem Bösen zu beschäftigen, um gewarnt zu sein und um geschützt zu sein, sondern eher das Gegenteil. Der Vergleich mit dem Hirten und dem Löwen, der hilft mir hier, um das zu verstehen. Es geht beim Prüfen darum, dem Hirten näher zu kommen und nicht den Löwen besser kennenzulernen. Das konfrontiert vielleicht auch so ein bisschen unsere menschliche Neugierde und Sensationslust, die aber allzu oft eigentlich auch eher eine finstere Sensationslust und eine finstere Neugierde ist. Die Dinge wahrzunehmen, die an Unheil und an Schlechten passieren. Und das verleitet uns viel zu sehr dazu, dem Löwen nachzuspionieren, anstatt mitzubekommen, welchen Schritt der Hirte als nächstes geht. Das Faszinierende ist aber, dass Unterscheidungsvermögen, also wenn wir zwischen Gut und Böse unterscheiden, das ist ja auch was wir tun sollen. Ja? Aber wie bekommt man Unterscheidungsvermögen? Und wir sehen im Neuen Testament, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, wir werden unterscheidungsfähig in der Nähe des Heiligen Geistes. Wenn wir von ihm erfüllt und durchdrungen werden, werden wir Unterscheidungsfähigkeit bekommen. Und je mehr wir von ihm durchdrungen werden und erfüllt werden und in seiner Nähe leben, umso schärfer werden wir automatisch in die Lage versetzt werden, Gut und Böse zu unterscheiden und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Man erkennt den Unterschied zwischen Gut und Böse am Schauen auf Jesus und nicht am Schauen auf den Feind. In seiner Nähe werden wir unterscheidungsfähig. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Man erkennt dann auch, in seiner Nähe kann man auch unterscheiden, wer die eigenen Brüder und die Schwestern sind in seinem Reich und wer nicht. Das kriegt man mit, wenn man in die Nähe Jesu kommt. Und nicht, man erkennt es nicht und man kann es nicht unterscheiden, weil man mit menschlichen Augen versucht, Gruppen und Bewegungen und Kirchen und Strömungen zuzuordnen und einzuteilen, sondern in der Nähe Jesu werden wir im Geist erkennen, was wir erkennen sollen und was Jesus sieht. Ich will nur mal als letztes Beispiel noch das veranschaulichen. Meine Frau, die ist ja aus Rumänien und sie kommt, also ihre ganze Verwandtschaft sind in der orthodoxen Kirche, in der rumänisch-orthodoxen Kirche, und das ist ja eine riesige Kirche mit so vielen Facetten und so vielen unterschiedlichen Richtungen. Und wenn wir in Rumänien sind, dann bin ich gerne, besuche gerne mal so Kirchen und Klöster und lerne das kennen und schnupper da mal rein. Und uns ging es immer wieder so, ich verstehe ja die Sprache nicht, ich höre nicht, was die dort predigen, ich verstehe nicht, was dort gemacht wird. Und mir ging es immer wieder so, an bestimmten Orten, bestimmte Kirchen, bestimmte Klöster, habe ich eine abweisende, feindselige Atmosphäre irgendwie wahrgenommen und habe gemerkt, es ist nicht meins. Es sind irgendwie nicht Brüder und Schwestern, wo man es gleich wahrnimmt. Und an anderen Orten, in anderen Kirchen und Klöstern habe ich gemerkt, da bin ich Jesus begegnet, muss ich sagen. da habe ich gemerkt, da sind Brüder und Schwestern. Und dann war es für mich interessant, wenn Maddalena mir übersetzt hat, was dort gepredigt wurde, was dort passiert ist, hat immer genau gestimmt. Da habe ich gemerkt, da wo ich eine Übereinstimmung gemerkt habe, und zwar im Geist, nicht im Natürlichen. Ich habe ja nicht verstanden, was die gesagt haben, sondern im Geist, dort wurden wirklich Sachen gepredigt, wo man sagen kann, Halleluja, wunderbar, was dort gelehrt wird und was die dort gemacht haben und wie die dort mit dem Wort Gottes die Leute geprägt haben, war fantastisch. Und an anderen Orten war es genau anders. Und das ist für uns immer wieder spannend, weil da merkt man, man kann im Natürlichen, manchmal ist man nicht in der Lage, im Natürlichen die Dinge zu beobachten und richtig einzuordnen. Einfach mit unseren menschlichen Augen, von dem her, was jemand sagt und was jemand tut, da kann man im ersten Moment manchmal nicht unterscheiden, aber der Heilige Geist ist in der Lage, uns unterscheidungsfähig zu machen, selbst wenn wir kein Wort verstehen, selbst wenn wir nichts einordnen können. Es ist eine Gabe des Geistes, und wo bekommt man das? Nicht in der Begegnung mit dem Feind, sondern in der Begegnung mit dem Geist. In der Begegnung mit ihm, mit dem Herrn letztendlich. Und das ist es, was mich fasziniert an diesen Texten, wo ich euch so ein bisschen mitnehmen wollte heute. Wächterdienst mit dieser Blickrichtung nochmal vielleicht auch neu zu verstehen. Und darüber also zu lernen, was es bedeutet, über den Herrn zu wachen. Und mitzubekommen, wo der König gerade ist. Letztendlich geht es darum, ihn wieder zu erkennen in Menschen, in Worten, in Taten, in Bewegungen, in Strömungen, in Gemeinden, in der Gesellschaft, in dieser Welt. Das ist unser Blick als Wächter, zu erkennen, wo ist Jesus, wo erkenne ich was von ihm wieder. Wonach suchen wir beim Beten, beim Wachen, suchen wir danach, Jesus wieder zu erkennen oder nicht? Das Interessante ist ja, in der Bibel steht, an den Früchten werden wir es erkennen. Und was sind Früchte? Galater 5, Vers 22 und 23, die Früchte des Geistes sind letztendlich die Eigenschaften Jesu. Also wir erkennen, also da bei diesem, an den Früchten werdet ihr es erkennen, da geht es um falsche Propheten. Und da heißt es, wie werden wir falsche Propheten enttarnen können und erkennen können? An den Früchten werden wir es erkennen. Und Paulus sagt, die Frucht des Geistes, und da zählt er einen Haufen Eigenschaften auf, die eigentlich Eigenschaften Jesu sind. Das heißt, indem wir durch die Welt gehen und auf der Suche sind nach Jesus und nach seinen Eigenschaften, werden wir erkennen, wer die trägt in sich und wer nicht. So werden wir fähig zu unterscheiden. Indem wir Jesus kennen, indem wir Jesus suchen, indem wir uns an ihn klammern, indem wir das Gute suchen und es festhalten, bei allem prüfen, und indem wir das Böse meiden, so werden wir fähig, wirklich wachsam zu leben, zu erkennen, wo er kommt und zu unterscheiden, wo er ist und wo er nicht ist. Wo das Gute ist und wo das Böse ist, wo das Wahre ist und wo das Falsche ist, in der Gegenwart Jesu. Das wäre mein Fazit. Amen. Ich bete nochmal. Jesus, wir stehen auch so ein bisschen hilflos da manchmal. Und ich will dir auch sagen, dass ich oft keine Peilung habe, wie ich die Dinge einordnen soll und was von dir ist und was nicht. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns zu fähigen Wächtern machst. Dass wir im Gebet wirklich auf der Mauer stehen können, dass wir schauen können, dass wir erkennen, woher der Wind weht. Dass wir erkennen können, wo du bist und wo du nicht bist. Herr, wir brauchen es, dass du unsere Augen des Herzens öffnest, dass wir erkennen, so wie du uns erkannt hast, dass wir dich erkennen, der du allein wahrer Gott bist. Herr, ich bitte dich, dass du uns damit hineinnimmst, dass du uns führst und uns zeigst, wie ein guter Wächter seinen Dienst macht. Dass du uns auch hier im Gebetshaus leitest und lehrst, wie wir mit Wächterfunktionen für unsere Gemeinden und für diese Welt da sein können. Herr, ich bitte dich, dass wir neu lernen, dich zu erkennen, wo auch immer du dich bewegst, dass wir an dir nicht vorbeigehen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns bewahrst davor, in Versuchung zu kommen und uns zu verlieren bei den Dingen des Feindes, sondern dass wir uns verlieren in dir und in den Dingen, die du tust und die du geplant hast, Herr. Komm du und nimm du uns ein. Ich bitte dich, dass du deinen Geist in uns sendest, dass du uns füllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Präsenz und dass wir lernen, auf dich zu schauen und unseren Blick nicht von dir weggehen zu lassen und dass wir dich ergründen und verstehen und dich kennen und dass wir dich wirklich erkennen, auch in allem, wo du handelst und wo du redest und wo du bist in dieser Welt und dieser Zeit, Herr. Amen.